Deutschlandfunk.
Vor einem halben Jahr sind in Bulgarien Hunderttausende, vor allem junge Menschen, auf die Straße gegangen. Haben gegen die Korruption im Land demonstriert. Die damalige Regierung ist kurz danach zurückgetreten. Und jetzt wird am 19. April wieder gewählt. Zum 8. Mal in 5 Jahren.
Das liegt an einer zerstrittenen Parteienlandschaft, das liegt an einem System aus Korruption, das die Politik, die Justiz, die Wirtschaft unterwandert hat und das liegt auch, glaube ich, an dem fehlenden Koalitionswillen.
Das sagt unser Korrespondent David Freches. Was ihr zur Parlamentswahl in Bulgarien wissen müsst und wer Roman Radev ist, der diese Wahl gewinnen könnte, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. In diesem Podcast packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Freitag, der 17. April.
I'm protesting so that corrupted government can fall down.
Die korrupte Regierung soll fallen. Das haben Ende letzten Jahres viele Menschen in Bulgarien gefordert. Hunderttausende sind damals auf die Straße gegangen. Getragen wurden die Proteste vor allem von der Gen Z, also den heute unter 30-Jährigen. Studis und junge Erwachsene haben sich über TikTok, Instagram, Facebook und Gruppenchats organisiert und den Rücktritt der Regierung in Bulgarien gefordert. Sie haben vor allem die Korruption im Land angeprangert. Da schauen wir auch gleich genauer drauf. Die Regierung ist damals jedenfalls wenige Wochen nach Beginn der Proteste zurückgetreten. Und jetzt wird wieder neu gewählt. Und diese Wahl beobachtet mein Kollege für uns, der letzte Woche schon die Wahl in Ungarn für uns verfolgt hat.
Budapest, dann Bulgarien, bring it on.
Das ist David.
Hi, ich bin David Freches. Ich bin der Korri im ARD-Studio Südosteuropa und auch für die Wahl vor Ort.
Die 8. Wahl in 5 Jahren. Es gibt richtig viele Parteien, Parteienbündnisse. Und wenn man sich das so von außen anschaut, ist es wirklich super kompliziert. Hat David sich schon so eine Art Schaubild angelegt, um da richtig durchzusteigen?
Wäre eine gute Idee gewesen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich kann dir sagen, dieses klassische Rechts-Links-Schema funktioniert in Bulgarien auf jeden Fall nicht. Ich orientiere mich immer so ein bisschen an der Leitfrage, welche Parteien haben ein Interesse daran, irgendwie den Status quo beizubehalten und welche wollen Veränderungen? Das ist, glaube ich, die Frage, die einen da deutlich weiterbringt.
Also eine komplett zerstrittene Parteienlandschaft, wo Koalitionen immer wieder brechen. Ein System aus Korruption, das in Politik, Wirtschaft und Justiz verbreitet ist. Das alles gehört zu den Gründen, warum Regierungen in den letzten Jahren immer wieder zerbrochen sind, sagt David. Und die Korruption, die ist ja auch der Grund für die Massenproteste Ende letzten Jahres gewesen, warum die Regierung dann zurückgetreten ist, oder?
Das ist richtig. Der Grund dafür, da kann ich jetzt endlich mal ein sexy Wort verwenden, Haushaltsentwurf. Der Entwurf für den Staatshaushalt 2026, der hat die Leute auf die Straße getrieben. Denn in diesem Haushaltsentwurf stand Folgendes drin: Sozialabgaben und Steuern rauf, also quasi den Menschen finanziell mehr abverlangen. Und gleichzeitig hat dieser Entwurf mehr Geld für den Staatsapparat vorgesehen. Mhm. Das war für viele Menschen der Inbegriff der Korruption. Wenn staatliche Stellen, die also ohnehin schon als anfällig für Korruption gelten oder es sind, noch mehr bekommen sollen. Bulgarien ist ein Land, das wirklich sehr lange schon Probleme mit Korruption hat. Das frustriert einfach sehr viele Menschen. Das hat die Proteste mit ausgelöst und ja, im Dezember so auch die Regierung zu Fall gebracht.
Ist hinter Ungarn das zweitkorrupteste Land in der EU, ne? Habe ich gelesen, habe ich mir angeschaut.
Genau, also das Problem ist wirklich riesig. Und bei dem Thema zeigen die Finger in Bulgarien immer auf zwei Player. Das kann ich ja vielleicht einmal kurz erklären. Einmal ist das der sehr mächtige Oligarch Dejan Pejevski. Mhm. Und es ist die konservative GERB-Partei. Die beiden sind miteinander verbandelt. Die GERB-Partei liegt übrigens in den Umfragen aktuell auf dem 2. Platz.
Die hat doch auch die Regierung gestellt, die zurückgetreten ist dann, ne?
Genau, ist die prägendste politische Kraft der vergangenen 20 Jahre in Bulgarien gewesen. Die war 5-mal Teil einer Regierung. Und Dejan Pejevski, der Oligarch, von dem ich gesprochen habe, der ist Mitte 40, hat eine ziemlich auffällige, kräftige, bullige Statur, ist ein ehemaliger Medienmogul und dann in die Politik gegangen. Und der gilt so als Strippenzieher für ein System in Bulgarien, in dem irgendwie Geschäftsinteressen, Justiz und die Politik hinter den Kulissen total miteinander verwoben und verflochten sind. Dejan Pejevski soll auch sehr, sehr viel Einfluss auf die GERB-Partei haben und er steht auch auf der Sanktionsliste der USA.
Ein konservatives, proeuropäisches Parteienbündnis, angeführt von der GERB-Partei, das eng mit Oligarchen verbandelt ist, musste damals also gehen. In Umfragen liegt die GERB, wie David gesagt hat, auf dem zweiten Platz mit rund 20%. Deutlich davor, mit über 30%, liegt ein neues Mitte-Links-Bündnis, angeführt von einem Mann namens Roman Radev, 62 Jahre alt. Er hat den Umfragen zufolge beste Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Jan Dahlmann aus dem Unboxing-News-Team hat sich Roman Radev für uns genauer angeschaut und auch seine Social-Media-Accounts. Die spielen nämlich eine große Rolle bei ihm. Wie präsentiert er sich da?
Er präsentiert sich mal im Anzug, mal in Jeans und Lederjacke, aber vor allem präsentiert er sich immer sehr volksnah. Mhm. Auf dem TikTok-Account seines Bündnisses Progressives Bulgarien, da gibt's sehr viele Videos, da läuft er durch die Straßen, schüttelt Hände, macht Fotos, unter anderem auch eins mit einer Studentin auf Deutsch.
Ich studiere Medizin.
Ja, ich studiere.
Ja.
Das ist alles gezeigt.
Ja. Ja. Eine große Ehre zu kennen.
Ja. Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Er spricht also Deutsch.
Er spricht Deutsch und ansonsten präsentiert er sich da auch mal so auf einem Bauernhof, wo da streichelt er dann die Kühe oder er redet in einem kleinen Laden mit der Verkäuferin. Also wer sich so seine Socials anguckt, der bekommt schnell den Eindruck, ja, er will wirklich als Mann des Volkes gesehen werden.
Und dieses volksnahe Image, ne, das hat er die letzten Jahre ja auch schon in der Politik geübt, ne?
Ja, genau. Er war von 2016 bis zu seinem Rücktritt Anfang diesen Jahres Staatspräsident von Bulgarien und zwar als unabhängiger Kandidat für die bulgarische Sozialistische Partei. Dieses Amt ist ungefähr vergleichbar mit dem Amt des Bundespräsidenten hier bei uns.
Er ist also quasi so ein Frank-Walter Steinmeier.
Genau, also er hatte schon ein paar Kompetenzen, aber war vor allem auch ein repräsentatives Amt. Er gilt jedenfalls als der beliebteste Politiker des Landes.
Und was hat er in seinem Leben davor gemacht, bevor er Staatspräsident wurde?
Er hat sein Abi gemacht, sein Abitur auf einem Mathematikgymnasium, ist dann auf eine Militärhochschule gegangen, der Luftstreitkräfte. Dort hat er dann eine Militärlaufbahn angefangen, ist da als Pilot Kampfjets geflogen. Mhm. Dann hat er aber auch noch in den USA bei der Air Force weiter studiert. Und nach seinem Doktor in Militärwissenschaften, da hat er dann so eine richtig steile Karriere bei der bulgarischen Armee hingelegt, bis er 2014 als Generalmajor Kommandeur der Luftwaffe wurde. Also viel höher geht's dann da auch nicht mehr.
Also eine steile Militärkarriere, dann 2016 in die Politik gewechselt, Staatspräsident geworden. Mit welchen Themen ist er damals angetreten?
Er hat damals schon vor der Wahl des Staatspräsidenten schon Wahlkampf gemacht mit dem Kampf gegen Korruption. Mhm. Da hat er sich dann so als Gegenpol zu der regierenden konservativen GERB-Partei dargestellt.
Und warum will er jetzt Ministerpräsident werden?
Er hat im Januar, kurz nach den Protesten, seinen Rücktritt als Staatspräsident eingereicht und das mit einer langen Rede begründet. Hier mal ein kleiner Ausschnitt daraus.
Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и Extremisten.
Ja, auch da ging es um Korruption. Er sagt, die Demokratie werde nicht überleben, wenn sie korrupten Personen, Beschwichtigern und Extremisten überlassen würde. Dann gab es auch schon so die ersten Gerüchte, ja, vielleicht will er jetzt Ministerpräsident werden. Mhm. Dann hat er ein neues Parteienbündnis gegründet, Progressives Bulgarien aus 3 Kleinstparteien. Ja, und jetzt tritt er an mit 62 Jahren.
Und wofür steht er jetzt politisch?
Er sagt, er will mehr soziale Gerechtigkeit, er will Wohlstand, er will dem Land einen Wandel bringen. Bulgarien ist das ärmste Land in der EU. Mhm. Aber was er konkret vorhat, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Sein Wahlkampf ist sehr allgemein gehalten. Also er vermeidet einfach bei vielen Themen so eine klare Positionierung, einfach auch, um sich mögliche Koalitionen offen zu halten. Das sieht man auch bei dem Thema Russland.
Da wird ihm im Wahlkampf ja immer wieder vorgeworfen, pro-russisch zu sein.
Ja, unter anderem, weil er Sanktionen gegenüber Russland lange kritisch eingestellt war, hat gesagt, das schade der Wirtschaft. Er war auch früher gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Mhm. Jetzt positioniert er sich aber trotzdem pro EU. Sein Parteienbündnis hat auch ein klares Bekenntnis zur EU und auch zur NATO. Und von dem Bündnis gibt es auch jetzt keine Forderungen, Sanktionen gegen Russland aufzuheben oder so. Also man merkt bei dem Wahlkampf, er versucht sich einfach möglichst viele Optionen offen zu halten, von möglichst vielen Menschen Stimmen zu bekommen und niemanden zu sehr auf den Schlips zu treten. Mhm. Nur der Kampf gegen Korruption, das ist schon sehr präsent und eins seiner Hauptthemen.
Und wir haben es ja eben schon gesagt, damit ist er vor allem auch in den sozialen Medien sehr, sehr präsent.
Ja, nicht nur bei Social Media, sondern auch auf Plakaten und so weiter. Mhm. Keine andere Partei hat so viel Geld ausgegeben wie sein Bündnis für Wahlwerbung. Aber ja, wie du sagst, vor allem auf TikTok und Facebook, da ist er sehr präsent. Videos von ihm haben krasse Aufrufzahlen. Vor allem auf TikTok hat sein Name insgesamt über 80 Millionen Aufrufe und auch einzelne Videos seines Bündnisses bis zu 800.000 Aufrufe. Das Video, was wir eben gehört haben, da wo er Deutsch spricht. Auch das hat 600.000 Klicks. Und das bei einer Einwohnerzahl, muss man sich mal überlegen, von unter 7 Millionen Menschen. Also das sind dann schon krasse Zahlen. Und da muss man sagen, gibt es auch durchaus BeobachterInnen, die sagen, die Zahlen, diese Aufrufe, das kann nicht alles echt sein.
Da gibt es in dem Wahlkampf ja auch gerade wieder den Vorwurf, dass prorussische Bots und Fake-Accounts die Verbreitung von Rades-Content pushen, ne?
Ich habe mich darüber mit Ivaljo Mastaro unterhalten. Er ist Mitgründer von Active Politics BG, das ist eine NGO. Die haben das Ziel, allgemein über Politik zu informieren und vor allem jungen Menschen zu helfen, sich bei der Wahl zu entscheiden oder generell mal so zu orientieren. Die erklären auch, wie funktioniert überhaupt Politik, wie funktioniert die Regierung. Er sagt, ja, Rumen Radev, der ist sehr beliebt und auch sehr präsent bei Social Media, aber diese Aufrufzahlen, die können nicht organisch passiert sein. Und auch auf Facebook beobachtet er was.
Wir haben gesehen, dass Facebook-Gruppen ihre Namen geändert haben, wie zum Beispiel die Gruppe Suppenrezepte in Unterstützung für Roman Radev umbenannt wurde. Das bedeutet, dass diese Seiten von Personen betrieben werden, die der Partei nahestehen, denn sowas ist nicht üblich, wenn man eine Seite mit vielen Followern betreibt. Im Grunde genommen befinden sich also Leute, die einer Gruppe für Suppe oder Kosmetik gefolgt haben, nun in einer Gruppe, die politische Inhalte von Personen zeigt, und sie haben dem nicht zugestimmt.
Er und seine NGO versuchen auch darüber aufzuklären. Er hat mir aber auch gesagt, das ist jetzt nicht nur bei Radev so, sondern auch bei anderen Parteien würden Fake-Profile und Trollfabriken eine Rolle spielen.
Und die NGO Active Politics, die war ja auch an den Protesten im Winter beteiligt. Was haben die da gemacht?
Sie haben die Proteste vor allem mitstrukturiert. Die haben Gruppenchats erstellt, wo die Leute sich ausgetauscht haben. So, wie sicher sind die Proteste hier gerade? Oder in den Gruppenchats haben die Leute auch Plakate geteilt für die anderen. Sie haben ja auch dem Ganzen den Namen Operation Gen Z gegeben. Er selbst sagt, das war auch einer der Hauptgründe, wieso überhaupt so viele jüngere Menschen auf die Straße gegangen sind.
Und woran sieht man im Wahlkampf gerade noch, dass die Gen Z da eine ganz wichtige Rolle spielt?
Auch ganz einfach auf den Wahlzetteln zum Beispiel. Ivaljo hat mir gesagt, dass viele Parteien gerade extra jüngere KandidatInnen aufstellen.
Wir sehen, dass Parteien Kandidierende der Gen Z auf ihre Listen setzen. Allerdings stehen viele von ihnen auf hinteren Listenplätzen. Sie stehen also zwar auf der Liste, aber man braucht viele Stimmen, um tatsächlich ins Parlament zu kommen.
Also er beobachtet, dass eigentlich alle Parteien versuchen, irgendwie die Gen Z für sich zu gewinnen. Und gleichzeitig stehen oft die jüngeren KandidatInnen dann doch zu weit hinten auf der Liste, um wirklich eine Chance zu haben.
Und den Kandidaten Rumen Radev, der ja beste Chancen hat, die meisten Stimmen zu holen. Wie blickt er auf den?
Er hat mir gesagt, ihn wundert es gar nicht, dass Rumen Radev so beliebt ist. Er ist als zweimaliger Präsident sehr bekannt im Land, aber vor allem sehr beliebt bei den Älteren und gar nicht unbedingt bei den Leuten, die protestiert haben. Mit konkreten politischen Äußerungen hält sich Ivaljo zurück, weil seine NGO Active Politics überparteilich sein will. Eine Sache hat er dann aber doch noch gesagt.
Was ich aber vor allem über ihn sagen möchte, ist, dass er versucht, die Energie der jüngsten Proteste im November und Dezember für sich zu nutzen, obwohl er nicht direkt daran beteiligt war. Denn wir waren auf der Straße. Wir haben bei der Organisation im Internet geholfen und Rumen Radev war nicht auf der Straße.
Not on the street.
Unser Korrespondent David Freches sagt jedenfalls, Teile der Gen Z, die ja maßgeblich mit dafür gesorgt hat, dass es Neuwahlen gibt, die schauen durchaus skeptisch auf Rumen Radev und sein Parteienbündnis. Viele jüngere Menschen stehen eher den liberalen Reformparteien nahe, die damals ja auch den Rücktritt der Regierung gefordert haben. Spannend wird auf jeden Fall sein, wie viele Menschen sich bei dieser 8. Wahl in 5 Jahren beteiligen werden. Beim letzten Mal lag die Wahlbeteiligung nämlich nur bei rund 34%. Glaubt David, der die Wahl für uns beobachtet, dass es dieses Mal mehr sein wird?
Das glaube ich nicht nur, das vermuten vor allem auch Fachleute aus der Politikwissenschaft in Bulgarien. Es gibt auch schon, ich nenne es mal eine Art Kampagnen oder viele Leute, die dafür werben, geht zur Wahl, nutzt euer Recht und partizipiert irgendwie demokratisch dabei. Und das hat auch sehr viel mit der Gen Z zu tun. Die Gen Z war ja nicht nur irgendwie die treibende Kraft hinter den Massenprotesten im Dezember. Da konnten wir halt auf Bannern so Sachen lesen wie, ihr habt euch die falsche Generation ausgesucht oder Gen Z is coming. Die Leute unter 30, die machen ungefähr 15% der potenziellen Wählerschaft in Bulgarien aus. Und die reagieren halt einfach sehr, sehr, sehr sensibel auf Sachen wie Korruption, auf soziale Gerechtigkeit, auf Umweltschutz. Und in Bulgarien hatte die Gen Z immer lange, lange so ein Vorurteil, dass sie politisch komplett desinteressiert ist, oder sie galt halt als eine politisch sehr desinteressierte Generation, aber das ist mittlerweile vorbei. Fachleute gehen eben davon aus, die Wahlbeteiligung diesmal, die wird steigen, vor allem eben wegen der Gen Z.
Was bedeutet das für einen möglichen Wahlausgang? Wird es da überhaupt möglich sein, irgendwie eine Regierung zu bilden, oder was muss man erwarten?
Ja, das ist noch so eine Million-Dollar-Frage. Also die Parteien von Rumen Radev und die Partei von Rumen Radev und die Reformparteien, die sind sich beide einig, wenn es darum geht, wir wollen die Korruption im Land bekämpfen. Das macht sie ja eigentlich zu naheliegenden Koalitionspartnern. Praktisch sieht das aber anders aus. Zum einen will Rumen Radev lieber alleine regieren, auch wenn er jetzt eine Koalition nicht völlig ausschließt. Aber eine Zusammenarbeit von diesen beiden Parteien, die ich vorhin genannt habe, der Radev-Partei und den Reformparteien.
Die Gen Z vor allem wählen würden, ne? Die meinst du?
Genau. Mhm. Das wäre nur ein Zweckbündnis, weil die sind bei unterschiedlichen Fragen hart zerstritten. Rumen Radev ist, wie gesagt, bei der Unterstützung der Ukraine, ich nenne es mal, zurückhaltend. Mhm. Und er war auch sehr skeptisch bei der Euro-Einführung. Bulgarien hat ja den Euro seit dem 1. Januar. Und bei den Reformparteien war es halt genau das Gegenteil. Es gab da jetzt zuletzt auch scharfe gegenseitige verbale Attacken. Und gleichzeitig ist die GERB, die konservative Partei, für die kommende Regierung aber auch keine Alternative. Rumen Radev, der hätte dann ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Kann ja nicht sagen, ich räume hier mal den Laden richtig auf und dann mit der Partei weitermachen, die so für den Status quo steht. Mhm. Die Reformparteien haben eine Zusammenarbeit mit der GERB aber schon ausgeschlossen. Und da stellt sich halt die Frage, was ist denn, wenn die Regierungsbildung jetzt wieder scheitert? Mhm. Also kommt da die 9. Wahl in 5 Jahren? Und es gibt Politikwissenschaftler, die sagen, ja, vollkommen ausschließen möchten wir das nicht.
Das kann ja spannend werden.
Das ist so. Was auf jeden Fall besonders ist, es ist diese Energie da durch die Gen Z, durch die Massenproteste. Es ist ein neuer Player im politischen Game durch Rumen Radev. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied zu den vergangenen Jahren. Wie das dann am Ende aber wird bei einer eventuellen Regierungsbildung, bei Koalition, das kann man noch nicht sagen. Das wissen wir dann frühestens ab Sonntagabend oder in den Tagen danach.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Jan Dahlmann, Melissa Güleyen, Justus Wolters, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.